Läuft.
Hallo.
Du wirst anfangen mit Hallo Berlin.
Hallo Berlin.
Hallo Berlin.
Hallo Thomas.
Hallo Hennes.
Das haben wir lange nicht gesagt.
Deswegen das haben wir.
Sind wir so ein bisschen aus der Übung.
Ja, genau. Wir sind so ein bisschen aus der Übung. Und also diejenigen, die uns bei Patreon unterstützen, die können uns nämlich jetzt sehen. Und die sehen nämlich, dass der Hennes und ich jetzt gerade nebeneinander sitzen.
Im prallen Sonnenschein und holen uns wahrscheinlich einen Stich oder einen Sonnenbrand.
Ja.
Wir sitzen hier im Garten und es ist der erste Podcast ohne Telefon,
ja. Also
ohne Telefonverbindung, seit unserem allerersten, glaube ich. Den ersten haben wir aufgenommen im Hotel noch
in Düsseldorf. Genau.
Als du im Komödchen spieltest im, ja. im Februar,
ja.
2020.
So sieht's aus.
Danach haben wir dann gesagt, machen wir das dann der Praktikabilität halber per Telefon,
ja.
Und auch weil es irgendwann mal nicht mehr anders ging. Man hört im Hintergrund, wir sind in Berlin.
Ja.
Ja. Hier ist immer 1. Mai.
Ja, wie gesagt, und diejenigen, die jetzt bei Patreon sind, die können uns auch sehen.
Ja.
Das heißt mit anderen Worten, Leute, unterstützt uns sehr gerne, genau. Bei Patreon, weil es lohnt sich. Ihr bekommt kleine Specials, kleine Extras und so.
Bild zum Beispiel.
Ihr kriegt Bild. Aber vielleicht nochmal ganz offiziell. Hiermit beginnt offiziell die 2. Staffel.
Genau.
Die da heißt...
Geh doch nach drüben.
So, warum?
Na, weil ich eigentlich dachte, dass der Podcast auch so heißen sollte, irgendwann mal.
Ach so.
Ich dachte, das wäre auch eine schöne Catchphrase gewesen, geh doch nach drüben. Ich glaube, dir war es ein bisschen zu negativ, oder? Du bist ja doch ein sehr, sehr harmoniesüchtiger, möchte ich
extrem.
Doch sagen, total.
Ja.
Du bist doch immer gleich angefressen, wenn man dich nicht gleich in den Arm
ja.
nimmt
und ja,
dich
nicht als klar. Ersten. Ja, na
klar. Da bist du ein bisschen schon eine Meme, ja, eine Emozoni.
Da bin ich dann schon irgendwie sehr feminin.
Ja, das bist du.
Na,
ja.
Sicherlich.
Da bist du ein Emozoni,
habe ja,
ich gesagt. Und wartete auf die Reaktion, die
ein
da nicht
Emo-Zoni.
Kam. So. Es ist, aber warum sind wir jetzt überhaupt hier? Wieso bin ich nicht in Bochum? Wieso bin ich in Berlin? Ja,
sag du es.
In Berlin. Aus dem Off sagt mir gerade jemand, ich muss so machen mit dem Finger. Da haben jetzt auch die Patrons natürlich den Vorteil, dass sie sehen, wie ich den Dieter Thomas Heck pantomimisch mache. In Berlin.
Nein, und wie gesagt, wir fangen mit der... Achso,
nein,
du bist deswegen hier. Du bist deswegen
ich
hier,
habe dir eine Vorlage
weil geliefert. Du im Quatsch-Comedy-Club spielst.
Ganz richtig, im Club-Mix bin ich jetzt. Wir haben ja. den 21. August und es ist jetzt schon quasi gefühlt November von den Temperaturen. Nee, heute ist es sehr warm. Heute ist es so ein typisches bulliges Berliner
ja,
Wetter.
Schön.
Wir hatten gestern eine volle Show mit 135 Leuten, die jetzt rein dürfen. Wir waren alle sehr happy. Der Moderator Frank Fischer hat am Ende gesagt, es fühlte sich an wie früher. Und das war ein sehr emotionaler Moment und das kann ich nur unterschreiben.
Ja, also...
Also ich bin aus beruflichen Gründen hier und
ich verbringe
meine karge Freizeit bei meinem besten Freund Thomas Nicolai im Garten, um für euch einen Podcast aufzunehmen. Die 1. Folge der 9. Staffel. Ja, Staffel ist einfach, weil wir hatten eine Pause.
Ja, 70 Folgen.
70 Folgen. Wir haben 70 Folgen gemacht. Da haben wir gesagt, den Sommer über müssen wir jetzt auch ein bisschen wieder auf die Bühne.
Ja. Und an dieser Stelle geht natürlich ein großes, dickes, fettes Dankeschön an Steffi Engel, die Kummel-Einhorn-Macherin, denn die hat unser Cover nochmal rebootet, oder wie sagt man?
Rebootet, ja. Sie hat es neu gefärbt, weil ich finde das schön, einfach mal den Leuten auch mal zu zeigen, ja, das ist immer was Neues jetzt.
Und ich möchte auch die Möglichkeit nutzen, ich möchte einen Gruß nach New York schicken zu Mark Valley. Und Mark Valley ist ein ständiger Hörer unseres Podcasts, ein amerikanischer Schauspieler. Und der schrieb mir auf die Folge Dean Reed. Und ich dachte natürlich, Mark Valley, das ist sicher irgendwie ein durchgeknallter Vogel, den kein Mensch kennt. Und habe das in meiner grenzenlosen Borniertheit komplett ignoriert und habe den Namen irgendwann gegoogelt. Du kannst das ja auch mal machen, Mark Valley.
Ja, jeder kann das machen.
Mark Valley.
Googeln Sie bitte jetzt.
Mark Valley mit V geschrieben, also wie das Valley eben.
Wie das Tal.
Wie das Tal, genau. Mark Valley ist tatsächlich ein bekannter amerikanischer Fernsehschauspieler, der unter anderem eine große Rolle gespielt hat bei Boston Legal.
Nein. Der hört uns.
Und der hört uns. Ja.
Auf Deutsch.
Der hört uns auf Deutsch. Der kann Deutsch. Der war GI in Berlin und hat dann mit John Schlesinger gedreht, Anfang der 90er.
The Innocent mit Anthony Hopkins.
Ja, genau. Ja. Da hat er mitgemacht und viele andere Filme. Er war bei Fringe. Fringe hat er mitgedreht. Er war mit der Hauptdarstellerin verheiratet.
Mit Anna Torf.
Genau, mit dieser sehr schicken Anna Torf.
Wen hat er denn da gespielt? Also ich, dir, Mark Valley, I will Google you, of course.
Ja. Yeah.
And we're feeling very honored and humbled that you're listening to our little podcast in the United States, in New York.
Yes.
That's a privilege and thank you very much.
Aber ich denke, jetzt fangen wir an, oder?
Wir fangen an. Wir haben ja schon angefangen.
Wir haben ja schon angefangen. So.
Das ist der Anfang.
Und,
Dass du das nicht verstehst,
nach ja.
über 70 Podcasts.
Und ich habe...
In dem Moment, wo wir anfangen zu reden, der Beginn schon quasi...
Ja.
Begin the Begin.
Und ich habe ja den Patrons und natürlich auch allen anderen Menschen, die uns hören, die Hausaufgabe gegeben, meldet euch doch mal, was wünscht ihr euch? Und dann kam der einstimmige Wunsch, holt euch doch mal Gäste in den Podcast. Und es gab auch der nachdrückliche Wunsch von vielen, gesagt, holt doch mal unseren inoffiziellen Mitarbeiter, unseren IM Heinrich
Der mit immer sofort reagiert, wenn wir irgendwas falsch machen. Wenn
genau,
falsch
zu Recht. Sagen, zu Recht.
Reagiert er immer zu Recht. Wir werden gemaßregelt auf seine sympathische ostdeutsche Art. Und man merkt einfach, wo er herkommt,
genau.
sozusagen.
Und diesem Wunsche wird hiermit...
bereite ihm mal das Feld.
Ja, genau. Und jetzt kommen wir...
ahnen das schon. Und er kommt ins Bild für alle Patrons. Da ist er, für alle anderen, die uns nur hören.
Hallo.
Nils Heinrich ist in The Garden.
In The Garden. Nils Heinrich, der wunderbare IM Heinrich, ein lieber Freund, der, gefühlt, würde ich mal sagen, 1 Kilometer von mir entfernt wohnt.
Ja.
Und wir sind notgedrungen in ständigem Kontakt, weil er auch in der gleichen Agentur ist wie ich.
Stimmt.
Ja, komm mal mehr ins Bild, damit
die Leute sehen. Und weil meine Kinder sehr gerne hören, was Thomas Nicolai so verbricht, Thomas Nicolai produziert ja die Captain Sharky Hörspiele und jetzt habe ich zwei Süchtige zu Hause und komme gar nicht mehr aus dieser Captain Sharky Endlosschleife raus. Wir sind Piraten und fahren übers Meer, über Nord- und Südpol, kreuz und quer, singen ho, ja, ja, ho, wenn Piraten sind. Ja, nun mal so. Jeden Tag, 24-7.
Ja.
Ist das du Arschloch. Rainer, ist das Rainer Bielefeld?
Das ist Rainer Bielefeld und Robert Neumann.
Ich habe ein bisschen Gluglu mitgebracht. Also erstmal danke, dass ich hier zu Gast sein darf.
Ja,
es hat nur 500 Wunsch. Euro gekostet. Teilt das schön auf.
Ja, es ist ein Wunsch. Ein Wunsch.
Ich habe ein bisschen Gluglu. Ein Berliner Getränk. Ich habe... Eistee mitgebracht.
Das sehe ich an der Tasche.
Halte das mal in die Kamera.
Das ist der Eistee von Capital Bra. Bra. Ist aus das, der Hauptstadt.
Bra-Tee. Ist das der auch die Pizzas macht?
Ja, genau.
Ah, ja.
Auf den Pizza-Verpackungen steht übrigens drauf, also ich wollte immer wissen, wer stellt die her. War in der Tiefkultur, habe eine Packung rausgeholt und es steht tatsächlich als Produzent Universal Music. Da steht nicht drauf, in Auftrag von, bei hergestellt bei Nestle oder so. Nee, steht drauf, Universal.
Das ist Music. Nicht Nestle, das kann man sagen.
Das heißt, in den ganzen in den Büros, wo früher A&R-Leute gesessen haben, im alten Eierspeicher am Osthafen, wo Universal Music residiert seit einigen Jahren, da haben sie jetzt, also die Büros braucht ja keiner mehr, weil Platten verkaufen sich nicht mehr so gut, kann sie ja alles streamen heute.
Ja.
Da haben sie jetzt Pizzaöfen reingestellt.
Unfassbar.
Ja, und die machen jetzt weiter gebrannte Scheiben mit Käse drauf, wie immer
das,
schon.
Ich stelle mir das so vor, dass Tim Renner da steht und die
Pizzas... Der backt die Pizzas,
Und genau. Erklär mich doch mal auf, Capital Bra ist ein Rapper.
Das ist ein Rapper, der stammt aus Sibirien, wird tausendmal die Schule gewechselt und hier in Berlin ist er zum Superstar geworden.
Der ist deutschlandweit.
Ich glaube, der bringt jede Minute eine neue Single raus auf Spotify und als Video. Die Videos ähneln sich, also er hüpft halbnackt in irgendwelchen Betten rum mit unbekannten schönen jungen Frauen und brat mir einen Storch. Bräter. Und ich wollte eigentlich, anderen Eistee kaufen, nämlich Dirty von Shirin David. Da gibt es jetzt ganz neue Dirty, auch aus Berlin. Und den gibt es aber nirgendwo leider. Und ich habe nämlich gestern einen Verkostungsbericht gelesen über den Dirty von Shirin David. Den gibt es in 3 Sorten, nämlich Blaubeer, Pfirsich, Wet Peach. Nasser Pfirsich.
Das ist auch von Vorteil bei Eistee.
Klatschnasser Pfirsich.
Dass er wet ist.
Ja. Also ja, überhaupt keine Anspielung auf irgendwelche.
Nein. Prinz wäre stolz gewesen.
Wenn dieser Fitz Eistee rausbringen würde, hieße der Trockenpflaume, glaube ich. Also ganz anders.
Sorry. E-Mails bitte direkt an
nilsheinrich.de. Genau. Aber den gab es halt nicht. Und die haben in dieser Verkostung geschrieben, der Blaubeertee von Shirin David.
Wir kommen gerade.
Der Blaubeertee von Shirin David
schmeckt,
wie man sich künstliche Blaubeeren mit Blaubeerparfüm vorstellt.
Oh,
und das wollte ich euch heute
kredenzen. Wollen wir da mal eine Verkostung machen?
Wir haben jetzt die beiden Sorten von Brati überall. Steht voll, die Regale sind voll. Kauft keine Sau, alle sind auf Shirin David. Ich habe jetzt 2 der vielen Tetra-Packs mit Brati. Einmal Granatapfel, einmal Wassermelone. Was wollt ihr?
Ich würde beides gerne probieren.
Ich würde auch beides probieren.
Wir machen erstmal Wassermelone.
Wir machen eine Verkostung.
Muss man kurz sagen, ich habe diese Pizza von Capital Bra, die es ja auch in einer vegetarischen Variante gibt, gekauft, weil ich die Verpackung so geil fand. Weil das halt wie so eine von so einem Pizzadienst ist.
Ja.
Und ich kenne Capital Bra nicht null. Ich kenne diese ganzen Rapper, die angesagt sind, das sind ja irgendwie irgendwie Milliardäre und trotzdem gehen sie an mir vorbei, genau wie Drake. Kennt man den
You know, Drake.
Von der Drake-Straße. Ja. Er hat ja hier in Berlin eine eigene Straße. Und der sagt mir immer, ich habe noch nie ein Lied von Drake gehört. Aber Stimmt. Er ist der erfolgreichste Musiker
der Welt.
Ja. Keine Ahnung, wer es ist. Ich kann dir kein einziges Lied sagen.
Komm, wir machen mal eine Verkostung hier von Brahe.
Mein toter Opa hat auch noch nie ein Lied von den Rolling Stones gehört. Und trotzdem sind die sehr erfolgreich.
Das stimmt.
Ja.
Also die brauchen das.
Auf Capital Bra und Sharon David.
Viel Erfolg mit dem Eistee.
Wassermelone.
Mhm. Wassermelone.
Mhm. Oh.
Ach komm.
Ist in Ordnung.
Kann man trinken.
Kann man trinken, ist sehr süß.
Sehr süß, ja, der von Shirin David soll noch süßer sein. Und ich habe auch gelesen, weshalb das so süß ist, weil diese Rapper-Fans, die den Eistee konsumieren, mixen sich das sehr gerne mit Hustensaft, mit koteinhaltigem Hustensaft. Da sind die ja alle drauf. Die trinken kein Bier mehr, die trinken koteinhaltigen Hustensaft, weil man da richtig tolle Gefühle von kriegt.
Für alle, die uns nicht sehen können, der Lorenz knallt uns gerade in die Bratze.
Also die gelbe Sau.
Die gelbe Sau. Es ist August in Berlin. Es ist einer dieser Tage, wo man sagt, okay, jetzt ist mal nicht November.
Ja, und der Eistee ist schön warm. Ne?
Ja, ich wollte gerade sagen,
ja, wer ihn kalt trinkt, ist zu feige, Eistee zu trinken. Der muss schön warm sein.
Ist ein Lappen.
Extra süß. Noch jemand?
Ja, unbedingt. Ja,
der knallt, ne? Knallt
rein. Reicht.
Ist das jetzt? Achso, wir das ziehen den jetzt weg.
Das ist Wassermelone. Ja, Wassermelone.
Danach kommt Granatapfel.
Oder ist schon alle? Nee, komm, mach leer die Scheiße. Mach
leer den Scheiß.
Der Granatapfel knallt dann richtig.
Ja.
Mit Hustensaft.
Ich bin jetzt hier, was wollt ihr wissen?
Was bringt denn so ein Rapper dazu, sich auszubreiten in den Nahrungsmittel?
Ich glaube, Geld. Meinst du? Die verdienen gerne Geld und mit CDs kannst du heute nichts mehr verkaufen. Ah. Übrigens, es gibt diese neuseeländische Musikerin Lorde.
Ja.
Die hat jetzt ein neues Album raus. Ja, und dieses Album gibt es nur noch auf Vinyl. Und du kannst dir ein Deluxe-Box-Set kaufen. Das ist klein wie eine CD. Da ist aber keine CD drin, sondern ein Zettel mit einem Download-Code. Und halt das Bilderbuch, also das Booklet, aber keine CD mehr.
Ja. Solar Power, habe ich gestern gehört. Ich bin ja nicht im Besitz von Spotify. Deswegen, wenn mir Leute sagen, kannst du auf Spotify hören, sage ich, nein, kann ich nicht. Weil
hast doch Apple.
Ich habe Apple mehr, aber es gibt bestimmte Podcasts zum Beispiel exklusiv auf Spotify.
Ja, stimmt.
So, wir ja nicht. Wir sind ja, machen uns ja breit auf allen Portalen. So.
Uns kann jeder hören.
Also du hast es gehört.
Ich habe es gehört.
Ich habe
es
auch gehört.
Ich bin neuerdings im Besitz von diesen AirBots oder AirPod-Dingern.
Ja.
Und mit denen kann man, Apple hat etwas gemacht, das nennt sich 3D-Audio.
Aha. Die wollen also
das, was mich ja immer stört bei vielen Formaten, und Thomas und ich haben auch drüber gesprochen, bei Sky, weswegen ich Sky nicht abonniere, ist, weil die in Stereo sind.
Ja.
Und nicht in Surround.
Ja.
Und das ist für mich so dermaßen...
Das
ist so bitter für das Geld. Also ich finde einfach eine zum Beispiel Apple TV sendet teilweise The Morning Show in Atmos. Und das hörst du. Das hörst du, selbst wenn du keine Atmos-Anlage hast, ist, weil die Trennung der Töne, der Atmo und der Geräusche ist so unfassbar gut. Also ich bin da doch sehr audiophil. So, und jetzt,
ich gucke Tagesschau auch nur in Atmos.
Ja, kannst du dich noch
erinnern? Aus Kabul.
Ja, kannst du dich noch erinnern, als Jürgen Fliege in 16:9 lief?
Nee.
Die ARD hat irgendwann mal 16:9 eingeführt.
Jürgen Fliege.
Und da lief, oder die Öffentlich-Rechtlichen. Und ich weiß noch, dass die Neuauflage von Dalli Dalli mit Andreas Türk in 16:9 lief.
Oh.
Und Jürgen Fliege lief in 16:9. Und da hat man sich gedacht, ey, Alter, ey, ich gucke jetzt hier Laurenz von Arabien oder, weißt du, irgendwelche Filme in 16:9 in Breitband. Und da sehe ich da Jürgen Fliege in Dinges. Und zu Dalli Dalli kann ich nur sagen, ich habe eine Sendung gesehen mit Tille und Obel, als sie noch zusammen waren.
Aha.
Die spielten dann Dalli Dalli gegen Brigitte Mira und Edith Hanke.
Oh.
Schönen Gruß an Till. Der das
ist ja die Tille und Obel Berlins gewesen.
Ganz richtig, ja. Und also und episch. Mira. Ja, und Apple, Edith, um darauf zurückzukommen, Apple Music macht jetzt 3D-Audio. Also es ist nicht Surround, weil es nicht Surround ist. Surround hast du nur, wenn du wirklich mehrere Lautsprecher um dich rum hast. Das gibt es auch, ist einfach eine rechtliche Sache. Sie nennen es jetzt 3D-Audio, ist auch in Atmos und ist lossless, heißt das. Also ohne Verlust. Okay. Was mich immer stört bei diesen Streaming-Sachen ganz oft, ist zum Beispiel, wenn einer...
Das ist ein Laubbläser. Der Nachbar hat jetzt gerade den Laubbläser angeschmissen. Genau. Es gibt ja auf dem Land gibt es viele Leute, für den, die haben Laubbläser, ja, weil, um die Windräder zu übertönen,
genau,
wegen denen sie nicht schlafen können.
Wir müssen den Leuten jetzt erklären, das ist ja schon wieder weggefahren auf seinem Laubbläser.
Ja, genau.
Das, wenn ihr das jetzt zum Beispiel auf Apple Music hört, hättet ihr wahrscheinlich das richtig in Surround,
ja,
also in Atmos,
ja,
in 3D. Ja. Und genau, und sie haben also einfach, was ich kurz damit sagen will, ist einfach, sie haben die Streaming-Qualität aufgepeppt. Das heißt, wenn du Apple Music hörst, hörst du Musik richtig, richtig gut, jetzt in einer richtig guten CD-Qualität.
Also quasi unkomprimiert.
Unkomprimiert, so, genau. Ja. Und es gibt ganz viele Sachen, die jetzt wirklich in 3D auch aufgenommen worden sind oder auch nachträglich, zum Beispiel A Night at the Opera gibt es ja schon in Surround, das ist dann quasi in dieses 3D-Audio konvertiert. Das ist sehr schön, übrigens auch bei klassischer Musik ist dieses 3D gut. Und Lord Solar Power ist auch komplett in 3D. Sound klingt sehr gut und genau wie die neue Billie Eilish auch in 3D ist.
Aha. Mhm. Aber wollen wir nicht mal über unseren Gast sprechen?
Ja, oder mit
unserem
Gast sprechen? Aber ganz kurz, weil du Jürgen Fliegen sagtest.
Ja.
Ich habe Jürgen Fliegen nie im Fernsehen gesehen. Ich habe es im Original, im Studio gesehen. Ich habe nämlich zu der Zeit in München gewohnt und die haben das ja in den Bavaria-Studios aufgezeichnet. Ah. Und ich war zu der Zeit bei der Bavaria Filmtour als Tourguide habe ich da gearbeitet. Nebenjob, weil ich nebenher unentgeltliches Radiopraktikum bei Radio Gong in München absolviert habe und von irgendwas musste ich erleben.
Ist das das, wo du dann die Rhythmics getroffen hast?
Nein, das war später bei Antenne Bayern.
Okay,
ja.
Weil das war ein Foto, was du gepostet hast auf Instagram, wo ich habe gedacht, jetzt hat er aber Photoshop gemacht.
Ja, ich habe,
da stehst du neben Dave Stewart und unterhältst dich mit ihm.
In den Katakomben der Münchner Olympiahalle.
Unfassbar,
da hab
der Heinrich.
Ich habe zwei Gewinner zu einem Meet and Greet mit den Eurythmics begleitet. Die waren ja 97, haben die sich mal kurz wieder vereinigt.
Genau,
die haben in Deutschland zwei Konzerte gegeben.
Die Peace Tour.
Die Peace Tour. Eins in Köln, eins in München.
I saved the world today.
Richtig.
Sehr schön.
Und auf dem in München war ich dabei und das waren auch die einzigen Gewinner von unserem Sender. Sonst heißt es immer, ihr habt ein Meet and Greet mit dem und dem Star gewonnen und die Hörer denken, sie sind die einzigen, aber es tauchen dann von 10 anderen Radiosendern auch noch Leute auf, die eins gewonnen haben und du kannst dann kurz mal den kleinen Finger des Stars schütteln. Aber in diesem Fall waren es tatsächlich die einzigen Gewinner und die beiden, Dave und Annie, haben sich richtig viel Zeit genommen für die. Und die sahen aus wie so ein Haus, wie so ein lang verheiratetes Pärchen. Wie eine Hausfrau, wie der leicht resignierte Gartenbesitzer, der eigentlich wieder nach Hause will. Was soll ich jetzt hier? Ja. Und das Konzert war Atemraum, das war richtig
die
geil.
Die haben auch eine Akustiktour gemacht und damit waren sie, glaube ich, auch bei Rock am Ring und bei Rock im Park, da habe ich eine Aufnahme von und da haben sie auch so Akustikversionen gemacht von Here Comes the Rain Again und...
Das haben die da auch gespielt und du hättest eine Stecknadel fallen hören können,
die,
in der Olympiahalle.
Die ist, das ist wirklich...
Wahnsinn, also alle hatten Gänsehaut.
Kann man sich alles noch auf YouTube
Gänsehaut an. Purer geht gar nicht.
Ich habe Eurythmics gesehen, 1987 bei Rock am Ring in der Nähe von Koblenz am Nürnburgring.
Ja.
Da bin ich nämlich eigentlich nur hingefahren wegen David Bowie, weil er da mit der Glasspalter-Tour war.
Natürlich.
Und am Abend vorher haben die Eurythmics Headliner gemacht. Das war sowieso das war halt Pfingsten 87 und da haben alle gespielt. Heinz Rudolf Kunze, Wolfgang Niedecken, Udo Lindenberg, die Thompson Twins, Bruce Hornsby and The Range, ich wollte schon Nick Hornsby sagen, und UB40 und alle möglichen, und Bowie war der Headliner am zweiten Abend, der hatte seine eigene Bühne und die Eurythmics haben am ersten Abend gespielt. Es war ein fantastisches Konzert und da hatten sie diese Lederphase, diese Would I Lie to You und When Tomorrow Comes, diese Pop, also was hammermäßig.
Ja. Zu Jürgen Fliege, ich saß im Studio. Also wir hatten ja, wir haben so eine Schicht nach der Schicht, du führst Touristen übers Filmgelände, erklärst denen die ganzen Kulissen, bla bla bla, was wird in der Halle gemacht, was wird dort
da
gemacht.
Das ist das Boot.
Genau, das ist das Boot, da war die unendliche Geschichte. Da vorne in der Halle macht Gottschalk seine Late-Night-Show oder hat gemacht und jetzt ist Caroline Reiber drin mit ihrer ZDF-Volksmusik-Scheiße.
Sowas
hast du da erzählt und am Ende des Tages kam hin und wieder mal irgend so ein Fernsehheini an, der sagte, wir haben für unsere Show zu wenig Publikum. Jürgen Fliege in dem Fall. Würdet ihr euch noch bitte reinsetzen, damit das nicht so leer aussieht? Ihr kriegt auch jeder 17 Mark für die Stunde. Da haben wir da zwei Aufzeichnungen
angeguckt. Das ist ein guter Stundenlohn.
Ja, das aber nach einer 8-stündigen Schicht und du bist eigentlich müde und hörst dann Jürgen Fliege beim Palabern zu und ich saß auch noch relativ weit vorne und meine Mutter hat dann ein paar Wochen später die Sendung gesehen und hat dann gesagt, ja, du hättest dich aber mal gerade hinsetzen können und die Augen hättest du weiter aufmachen können, bitte.
Das heißt, du warst Sitzfleisch für Jürgen Fliege.
Sitzfleisch
für Jürgen Fliege. Das neue Buch von Nils Heinrich demnächst.
Für 17 Mark habe ich auch Sitzfleisch für Jürgen
Apropos
Fliege.
Apropos Caroline Reiber, irgendeiner hat das gepostet, dass es eine deutsche Version gibt von Coco Jumbo von Maria und Margot Hellwig.
Nein!
Das glaube ich sogar.
Das gibt es wirklich.
Um Gottes Willen.
Die treten dann auf und es gibt um irgendwas Bayerisches, irgendein Alm. Es gibt es, ich glaube, sogar Ingmar Stadelmann hat es gepostet, glaube ich.
Um das passt Gottes
ja aber auch. Willen. Aber das ist, warum macht Ingmar Stadelmann eigentlich keine Volksmusik? Ist doch einfach vom Namen
her. Vom Namen her passt's.
Ja, hier ist er, der Stadelmann.
Der Stadelmann, hier ist er.
Der Stadelmann, der Ingmar.
Der Ingmar. Madeln, hier ist er wieder, für euch, der Stadelmann.
Ingmar, der Stadelmann.
Ja, er hat auch die Statur dafür.
Ja, so ein, und den Öibart auch.
Ja, genau. Für so einen gemütlich beleibten Volksmusikstadel.
Aber erzähl doch mal von deiner, du warst ja nicht immer nur Kabarettist, sondern Nein. Du hast ja ganz lange als Journalist beziehungsweise beim Radio.
Reporter. Der klassische Journalist bin ich nie. Also auch wenn es gibt ja Ausbildung und eigentlich ist es keine geschützte Berufsbezeichnung. Ja. Ich hatte auch einen Presseausweis, aber ich würde mich jetzt nicht als Journalist bezeichnen. Ich bezeichne mich als jemanden, der beim Radio seine kleinen kranken Ideen verwirklichen konnte und es ist alles gesendet worden. Und das war noch
warst eine du bei Zeit, unterschiedlichen Sendern?
Ich war bei Radio Gong. Ich habe bei Radio Brocken angefangen. Da habe ich mein erstes Praktikum gemacht. Bei Radio Brocken in Sachsen-Anhalt. Radio
Brocken hier.
Bei Radio Brocken. Wahnsinn. Ein geiler Namen für einen Sender gibt es ja
du,
gar nicht.
Kennst du dieses, du musst, glaube ich, ein bisschen mehr ins Bild.
Ja,
du,
komm mal.
Rutsch
mit deinem. Ja.
Du bist ja extra so schick frisiert und hast so einen wunderbaren Don leid, Johnson.
Rutsch mal ein Stück rüber hier.
Tut mir leid, liebe
damit unsere Patreons jetzt uns besser.
Machst euch, du auch noch Granatapfel?
Ich mag dich besser sehen
gerne Granatapfel-Eistee.
So. Wir trinken jetzt von Capital Bra Granatapfel.
Weißt du das Brocken, was das heißt im Ruhrgebietsdeutsch? Brocken?
Nein.
Nimm mal deine Brocken da weg.
Füße?
Also, nee, nicht Füße, sondern deine Sachen.
Deine
Sachen. Okay. Wenn du irgendwo eine Jacke hast liegen lassen oder so ein Tornister oder so, so in der Schule, dann kannst du mal deine Brocken da wegräumen. Brocken.
Ach so, okay.
Und das ist also eine Abwertung von Gegenständen. Also es ist noch nicht, es ist Gestein.
Aber ich dachte, das sagt man auch zur Alten, zu seiner Frau. Hör mal, was ist mit los mit deinem Brocken? Das ist Quatsch.
Mit deiner Ollen.
Dieser Sender hatte den Hauptsender auf dem Brocken, deswegen hießen die so. Natürlich. Und man konnte das auch weit bis nach Westdeutschland hören oder kannst du immer noch. Zwischendurch haben die sich mal umbenannt in Hitradio Antenne Sachsen-Anhalt und das hat auf keinen Aufkleber drauf gepasst, deswegen heißen sie jetzt wieder Radio Brocken. Da habe ich mein erstes Radiopraktikum gemacht.
Wann war das?
Das war 1995 und ich habe Ende 1995, ich wollte immer schon zum Radio. Ich habe mich auch, als ich noch als Konditor gearbeitet habe, habe ich mich immer schon bei Radiosendern beworben.
Hast du so aus Keksen kleine Radios geformt?
Ja, größenwahnsinnigerweise habe ich handschriftliche Bewerbungen hingeschickt. Ich hatte ja keinen Computer und auch keine Schreibmaschine, die kam dann später irgendwann. Und habe mich immer gleich für ein Volontariat beworben. Und in meinem Lebenslauf stand, hat Konditor gelernt. Die haben natürlich herzlich gelacht und ich habe in der Zeit, glaube ich, ganz, ganz viele Absagen gekriegt. Die habe ich auch noch alle. Teilweise gibt es die Sender gar nicht mehr, die mir damals Absagen geschickt haben. Die Absagen klangen alle gleich, weil die waren aus demselben Standardsatz geschrieben und kopiert. Und irgendwann habe ich dann ein Zeitungspraktikum gemacht und dann bin ich zum Radio. Und dann das zweite war dann gleich in München bei Radio Gong. Da bin ich dann mal ins Sprecherstudio an einem der ersten Tage und saß dann plötzlich dieser Typ, der Formel 1 moderiert hat.
Peter Illmann?
Nein, zuletzt die letzte, als Formel 1 im ersten lief, Samstagnachmittags.
Kai Böcking
hat er moderiert bei Radio Gong. Richtig.
Weißt du, wer auch bei Radio Gong angefangen hat?
Nein.
Bulli Herbig,
natürlich. Genau. Der war aber damals dann schon beim Konkurrenten.
Also, nee.
Noch nicht, der war bei Energy in München und da hatte der da die Morning Show.
Ich weiß noch, wir haben ja damals auch immer die Bravo gelesen und weil es war ja unser Internet, da stand ja immer alles drin, was man wissen muss.
Ja.
Und da stand irgendwann mal drin, dass Kai Böcking mit Christina Plate zusammen ist. Da waren wir doch alle sehr, sehr neidisch.
Okay.
Ja, und Kai Böcking habe ich mal kennengelernt beim beim Gameshow-Marathon auf Pro7.
Ah ja.
Da war er und das war mein Prominentenstatus damals, 2007.
Kai Böcking.
Sonja Kraus, ich, Hella von Sinn, Detlef De Soest und Kai Böcking waren die Kandidaten beim Gameshow-Marathon, der zum Glück irgendwie, ihr könnt es bei YouTube suchen, ihr werdet es nicht finden.
Sehr schön.
Und moderiert wurde das Ganze von Oliver Pocher und Oliver Polak, hätte ich gesagt. Und Oli P. Oli P. und Oliver Pocher, genau.
Ah ja, okay.
Und das war viel Geld für wenig Arbeit. Wir haben dann so Glücksrad und so Sachen gemacht.
Okay.
Ach so.
Das war eigentlich eine ziemlich peinliche
Aktion. Wie ging es dann weiter?
Aber genug von mir.
Genau.
Wie ging es weiter? In München habe ich dann Ende 1997 habe ich dann... Nee, warte mal, 1996 habe ich bei Radio Gong das Praktikum gemacht und Ende 96 habe ich angefangen bei Antenne Bayern. Und das war direkt bezahlt, das war ein bezahltes Radiopraktikum.
Antenne Bayern sogar war aber noch privat.
Das ist ein Privatsender, ja. Genau, sogar sehr gut bezahlt. Und daraus wurde dann eine freie, ich habe dann dort als freier Reporter weitergemacht. Ich wollte eigentlich immer ein Volontariat haben, die haben mir aber kein Volontariat gegeben. Ich bin mittlerweile sehr froh drüber, weil die ganzen Volontäre sind in Überstunden ersoffen, mussten halt ganz viel arbeiten, tierisch viel arbeiten und haben auch kaum Geld verdient. Also ich habe in der Zeit als freier Reporter sehr viel mehr verdient und konnte in München davon leben.
Ich wollte gerade sagen, du hast bestimmt in Schwabing gelebt.
Nein, ich, ja doch, anfangs zur Untermiete bei einem alkoholkranken Griechen. Und irgendwann habe ich aber über Beziehungen in Untergiesing eine sehr schöne Maisonette-Wohnung direkt unterm Dach gekriegt. Cool. Mit einer Dachterrasse, von der aus ich dann 1999 diese totale Sonnenfinsternis sehen konnte. Da habe ich Freunde eingeladen, haben Frühstück gemacht und genau im richtigen Moment riss die dichte Wolkendecke auf und wir haben dann diese Sonnenscheibe
hast mit dem Mond davor gesehen. Hast du mir das erzählt mit dieser Geschichte mit der Bombe in Schwabing? War das das?
Ja, das ist aber viele, viele Jahre später, später passiert. Gewesen, genau.
Ja. Wir haben darüber gesprochen, glaube ich.
Genau, ich war aber, ich habe diese Kneipe halt aus meiner Münchner Zeit noch gekannt, die Schwabinger 7. Das war eine unfassbare Absturzkneipe mit schwarz getünchten Wänden. Ja. Ich glaube, eine Glühlampe hing da in der Mitte an der Wand und die Leute saßen halt auf Tresen rum und haben nur Alkohol in sich reingeschüttet. Hin und wieder ist mal einer vom Barhocker gefallen. Und dann kam jemand mit einer Sackkarre rein und hat ihn rausgeholt. Das war die legendäre Absturzkneipe Schwabinger 7. Und das Gebäude, in dem die sich befand, ist ja dann irgendwann abgerissen worden für einen Neubau. Es gibt jetzt diesen Neubau, das ist halt lauter Eigentumswohnungen, unten drin ein Biomarkt, wie es sich gehört.
Schwabing.
Und ich war zufälligerweise an diesem Abend da, da habe ich hier Vereinsheim, da war diese Mixshow, die montags immer stattfindet.
Ja, genau, Schaumschläger.
Das ist ja die Lesebühne. Also montags die Mixshow, von der es auch eine Fernsehversion mittlerweile gibt. Damals hat das noch der Ringelstädter moderiert, der jetzt Fernsehstar ist und nicht mehr angeht, wenn man ihn anruft.
Wie ist das eigentlich passiert? Wie ist
Der labert halt gern und du hörst ihm gern dabei zu, weil dem immer was einfällt und es macht immer Spaß, den Ringelstädter anzuschauen. Und das kann er auch ins Fernsehen gut transportieren. Deswegen gibt es diese Sendung nach wie vor noch, weil du wahrscheinlich sensationelle Einschaltquoten hat.
Ich probiere jetzt mal von Capital Bra den Granatapfel.
Ja, und nach der Show...
Prosterchen.
Also die Show war, glaube ich, gerade vorbei. Da hieß es, ja, die haben eine Bombe gefunden, alles muss evakuiert werden, keiner darf mehr auf der Straße langlaufen und auch aus dem Haus müsst ihr alle raus. Und in diesem Haus, über der Kneipe, über dem Vereinsheim, war meine Künstlerwohnung und ich musste die sofort verlassen. Zum Glück war an dem Abend ein Freund von mir da, der mich dann mit zu sich nach Hause genommen hat und da konnte ich bei dem pennen. Und diese Straße war die ganze Woche lang gesperrt und diese Bombe wollten sie entschärfen mit Hilfe eines Spezialisten aus Oranienburg, der wirklich sein Leben lang nichts anderes macht, als Bomben zu entschärfen in Berlin. Mhm. Ja, hat er viel zu tun. Und der ist dann runtergefahren und hat gesagt, nein, sorry, die ist so verrostet, der Zünder, die kann ich nicht entschärfen. Und die war wohl direkt unterm Klo, in das wir Säufer die ganze Zeit reingeschifft haben, weißt du? Und unser Urin hat diesen Zünder so kaputt gemacht, dass der da nicht mehr rangehen wollte.
Geäpst.
Und dann haben sie diese halt zur Explosion gebracht. Und es gibt bei dieser Explosion, gab es ja ein paar Verletzte und es sind etliche Dachstühle kaputt gegangen. Mhm. Es gab auch ein paar Feuer, es gibt immer noch beeindruckende Videoaufnahmen von dieser Explosion. Weil ja alle wussten, wann die Bombe hochgehen soll. Das wurde ja vermeldet. Und danach konnte halt dieses neue Haus dann gebaut werden. Und das war eine sehr spannende Geschichte.
Und das war deine Zeit als Radio?
Nee, da war ich ja schon auftretender. Da war ich dann wieder in München. Da habe ich schon längst in Berlin gewohnt. Aber
der Übergang, war denn der Übergang vom Radio zur Bühne? Oder lief das parallel?
Nein, das lief schleppend. Ich habe damals in München, als ich beim Radio arbeitete...
Welches Jahr war das?
Als ich hier nach Berlin kam, das war in den frühen 2000ern, ich bin 99 nach Berlin gezogen, ich habe dann irgendwann diese Lesebühnenszene kennengelernt und fand das sehr interessant und habe dann da angefangen. Aber mein erstes Soloprogramm habe ich tatsächlich in München aufgeführt und geschrieben. Und es war tatsächlich komplett 2 Stunden lang und bestand nur aus Scheißnummern, die ich nirgendwo vorher ausgetestet habe. Dummerweise waren meine ganzen Arbeitskollegen da.
Wo hast du gespielt?
Ich war in Jörg Maurers Unterton. Jörg Maurer kennt man jetzt vielleicht als Bestseller-Autor, der schreibt so Alpenkrimis.
Ja, genau. Wahnsinnig gut verkaufen.
Und der hatte damals ein Kleinkunsttheater in Schwabing und ich habe den einfach mal angesprochen, nachdem er in einer Sendung war, für die ich damals gearbeitet habe, ob ich da mal vielleicht 2 Tage oder 3 Tage auftreten könnte. Und da hat er gesagt, ja klar, kein Problem. Und da hat er mir 3 Abende verschafft. Und mit dem Programm, das habe ich von vorn bis hinten auswendig gelernt, aber es war halt, wie ein Kollege sagte, der mittlerweile beim Deutschlandfunk arbeitet, es war 60% scheiße, 40% waren gut.
Ja, das, für manche reicht das.
Ja. Damit machen manche richtig Karriere.
Ja, weil ich hatte Blut geleckt, denn ich habe in diesem Jahr, in dem ich das aufgeführt habe, habe ich nämlich als auch wieder Nebenjob, habe ich als Produktionsfahrer für die Fernsehaufzeichnung vom Quatsch Comedy Club gearbeitet. Die haben ja damals in München die Fernsehsendung aufgezeichnet.
Stimmt.
Ja, das war die ersten Jahre. War das
nicht in den Fernsehstudios?
Das war draußen in Freimann, Fröttmanning, irgendwie vor den Toren der
Freilassing,
Stadt.
Freilassing, oder?
Nein, nicht Freilassing.
Oder Frottmanning, oder wie hieß denn
das? Manning, Frittrang, Freimann, keine Ahnung. Nein, es gab vor den Toren der Stadt München im Norden, da gab es so ein brachliegende Fabrikgebäude. Ja. Und die Kirchgruppe hat sich das dann alles unter den Nagel gerissen, genau. Und die haben da Studios reingebaut.
Genau.
Premiere war da drin. Ja, und dann diese Home Shopping Europe, ne? Ja, dieser erste Verkaufssender. Aber auch
Fernsehsendungen
haben sie dann.
ProSieben hat dann ganz viel da gemacht.
ProSieben hat ganz viel. Comedy Factory haben die da gemacht.
Comedy Factory,
auch, die war ich auch Produktionsfahrer. Ich habe für Monty Arnold habe ich aus der Wohnung, in der die damals wohnten, habe ich die da hat er seine Hanteln noch da liegen. Monty Arnold ist ja so ein Muskelbepackter.
Ja, ja, ja.
Und ich sollte die Hanteln da noch holen. Ich bin fast gestorben. Ich war da die Treppe runtergeflogen mit den Scheißdingern.
Also kann das sein, dass du mich gefahren hast, vielleicht sogar mal?
Vielleicht, das kann sein. Ich weiß auch das auf jeden Fall, cool. Dass ich Ingo Appelt vom Flughafen abgeholt habe. Und Ingo Appelt kam raus mit seiner Scheißfresse und meinte, ja, jetzt muss er raus in den Knast. Weil man muss sich das so vorstellen, du sitzt ja meilenweit von der Stadt weg, auf dem Acker war das.
Ja.
Ein Fabrikgebäude und da war nichts. Und die mussten nachmittags um 14 Uhr schon fürs Einleuchten, für die ganze Scheiße da sein. Und haben dann bis abends da rumgehangen. Die konnten auch nicht zwischendurch ins Hotel, um mal noch mal Runde zu pennen. Die waren da die ganze Zeit dort gefangen. Die Hölle. Mhm. Und dann habe ich Micha Mittermeier von zu Hause abgeholt und einige andere dann noch vom Flughafen und dahin gefahren. Und am nächsten Tag dann wieder zum Hotel.
Das Publikum, und da kommen wir wieder zu Jürgen Flieger, das Publikum damals im Quatschclub war auch so ausgesucht. Das war so, das gab nicht die Realität des Live-Quatsch-Comedy-Clubs.
Nein, auf keinen Fall. Und was ganz interessant war, die Eltern von Thomas Hermann saßen regelmäßig im Publikum.
Ja.
Und natürlich liebe Grüße an die Mutter. Lebt die Mutter noch?
Ich glaube schon.
Ja, ja. Aber die Mutter ist so herrlich von ihr.
Das ist doch so beide wie
ganz,
heute.
Ganz tolle Eltern.
Ich habe sie das letzte Mal gesehen in Nürnberg, wo sie ja wohnen.
Ja. Ja.
Und sie sind tatsächlich zu einer Show von mir gekommen. Und die haben mich, also...
Die Eltern von Thomas Hermann sind fantastisch.
Die ganze Familie Hermann.
Ja,
super. Petra ist auch
ein Schiff. Ja, stimmt.
Schönen Gruß.
Ja, Eltern sitzen gerne im Publikum. Also der Dieter Hildebrand hat ja auch mal gesagt, dass bis zu ihrem Ableben seine Mutter regelmäßig im Scheibenwischer mit dabei war.
Ja? Wie ist denn das für euch, wenn jetzt Elternteile, also so ein Arm oder so, im Publikum sitzen? Also ich habe zum Beispiel, ich wollte es nur sagen, weil ich habe neulich einen Auftritt gehabt in Issum und da ich im Moment ja nicht Auto fahren darf, weil ich habe mir das Handgelenk gebrochen, habe ich eine Schiene für die Leute, die es nicht sehen, so ein Batman-Arm. Und mein lieber
Sieht
Freund,
aber sehr cool aus.
Dankeschön, sehr cool, ja, sehr schön. Und mein lieber Freund und Podcast-Kollege Gerry Streber, ich habe mich gefahren und saß dann in der ersten Reihe und ich habe dann immer auf ihn geguckt und es war ganz furchtbar, ihn zu sehen. Also deswegen spiele ich zum Beispiel auch nicht gerne in Bochum, weil da immer Leute sitzen, die ich kenne.
Ja.
Und das mag ich nicht. Und mein Freund Tommy Finke, der Musiker ist, der hat das mal so beschrieben, das ist immer so, wie wenn man sonntags nachmittags bei Tante Inge Gedichte aufsagen muss.
Mhm.
So fühlt man sich dann da.
Es fühlt sich so ein bisschen so an. Allerdings muss ich sagen, dass ich damit ganz gut umgehen kann. Und es ist natürlich komisch, wenn ich meine Mutter sehe, wenn die im Publikum sitzt. Aber meine Mutter ist ein sehr gutes Publikum.
Okay.
Also die ist sehr, sehr stolz und die freut sich. Und die lacht auch bei Sachen, mit denen sie vielleicht nicht was anfangen kann. Ja. Oder wenn ich über irgendwelche Dinge rede, die sie nicht kennt. Aber sie ist einfach wahnsinnig stolz. Und natürlich auch an dieser Stelle ein Gruß nach Leipzig zu meiner Mama.
Bist du bei dir, Nils?
Meine Eltern leben nicht mehr, aber meine Mutter hat sich ein paar Auftritte hin und wieder mal in Sangerhausen angeguckt. Hat aber nie groß drüber gesprochen. Die war aber schon stolz, was ihr Sohn da macht.
Ja.
Ich weiß noch, wir waren einmal zu einer Lesung von meinem, wir hatten nichts außer Umlaute gebucht. Mhm. Wir sind mit den Zuschauern zu dieser Halle gegangen. Es waren dann irgendwie 200 Leute saßen da drin, nur für mich. Ich glaube, die war dann schon stolz, aber die hat das nie über die Lippen gekriegt, zu sagen, ich finde das richtig gut, was du machst.
Ja. Das ist ja ein Unterschied, wenn man vor Eltern spielt, als wenn man vor Freunden spielt. Ja,
absolut.
Die war da irgendwie gehemmt. Ich habe in Köln gespielt, 2019, in der Kumenia. Und da meldete sich eine Gruppe meiner ehemaligen Abi-Klasse und die sind dann irgendwie zu 12 12 da hingekommen. Ich habe gesagt, ey Leute, macht das bitte nicht. Und die saßen dann wirklich da und ich kam mir wirklich vor wie bei so einem Vorsprechen.
Ja, ja, das ist schrecklich.
Das ist ganz lieber Nils, ich würde sagen, wir machen einfach nochmal einen Podcast mit dir, weil wir haben doch viel zu besprechen.
Oh ja.
Wir haben jetzt noch ein bisschen Einblick bekommen in deinen Werdegang. Das war so ein bisschen, früher gab es immer die Sendung, das ist ihr Leben.
Ja. Und was ja wirklich interessant ist, wenn man sich mit Nils Heinrich unterhält, ja, du bist ja auch so ein kleines Lexikon.
Ja.
Und in Sachen DDR-Kultur, DDR-Pop, DDR-Schlager, DDR-Rockmusik, du hast ja auch eine unglaubliche Sammlung an DDR-Rock-CDs noch bei dir zu Hause.
Ja, das hast und du auch, ja mal gepostet.
Und auch hast du auch mal gepostet bei Instagram, dieses Tape, wo ich hoffe, dass du davon mal ein Buch machst mit diesen herrlichen Texten über diese schrabbelige Musik der 70er, 80er Jahre. Ja. Also eigentlich könnten wir mehrere Folgen machen.
Ich würde sagen, wenn wir schon hier sind im Garten bei dir, machen wir noch eine.
Machen wir noch
eine. Also wenn euch das gefallen hat, also
mir hat's gefallen,
Hörern, Podcast-Konsumenten, die dieser Podcast gefallen hat, gefällt auch der nächste.
Auf jeden Fall.
Blühende Landschaften, zweite Staffel, geh doch nach drüben. Auch der nächste wieder mit unserem Spezialgast, der Nils.
Der Heinrich.
Bleibt gesund, bleibt sauber und bis die Tage.
Mit blühende Landschaften.
Kamera Thomas Nicolai, Bild und Schnitt Thomas Nicolai, Tontechnik Thomas Nicolai, Mikrofon auf und abbau Thomas Nicolai. Dieter Thomas Hecker hat doch den ganzen Abspann immer verlesen am Schluss der Hitparade.
Natürlich.
Und Kamerakind.
Kamerakind Hennes Bender. Bühnenbild,
wusstest du übrigens, dass für die Hitparade eine ganze Woche geprobt wurde? Ich habe mittlerweile in der Autobiografie von Marlene
Dietrich.
Rosenberg.
Marianne
Rosenberg, als das abgelaufen ist. Man war die ganze Woche da und dann hat der Regisseur dir noch irgendwie gesagt, zieh mal was Flotteres an. Und die waren untergebracht, diese ganzen Schlagersänger im Hotel Schweizer Hof und haben abends immer in der Hotelbar, die nannte sich schon die Todeszelle, haben sie gesoffen wie die Löcher. Und dann am Tag der Sendung, die war ja live, war ja keine Aufzeichnung, die war ja live. Wenn dann einige noch so rote Adern von der vielen Sauferei drin hatten, dann hat die Maskenbildnerin so magische blaue Augentropfen rausgeholt und die haben die Augentropfen reingekriegt, damit die roten Adern weggegangen sind.
Ist eine Empfehlung. Reden wir beim nächsten
Mal. Reden wir beim nächsten Mal.
Auf jeden Fall. Das ist, wir beginnen mit dem Ende von der Hitparade. Beim nächsten Podcast nochmal
blühende Landschaften.
So, ich mach mal ein bisschen Granatapfel.
Ah, gerne.
Ja.
Lecker.